Auf dem Acker, der Podcast von Acker mit Judith Rakers.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier sind wir wieder mit Auf dem Acker, dem neuen Podcast von Acker. Mein Name ist Judith Rakers und Acker ist ein Sozialunternehmen, das sich für mehr Wertschätzung für Natur und Lebensmittel in der Gesellschaft einsetzt. Mit den unterschiedlichsten Initiativen und Programmen, Kita- und Schulprojekten, Urban Gardening und Gemeinschaftsprojekten. Wir werden in den kommenden Podcast-Folgen auch immer mehr über Acker erfahren, aber im Zentrum jeder Folge steht unser Gast, der auch sagt, Wertschätzung für Natur und Lebensmittel, Gemüsekompetenz, das finde ich gut. Da bin ich dabei. Ich begrüße in dieser Folge den fantastischen Moritz Neumeier, Stand-up-Comedian und selber Podcaster. Hallo.
Hello.
Moritz, du machst einen Podcast ohne Gast. In unserem Podcast dürfen sich die Gäste selber vorstellen. Mach doch mal.
Ah, okay. Ich bin Moritz Neumeier. Ich mache Stand-up-Comedy, sei es nun auf der Bühne vor allem oder auch im Internet oder im Internet gerne nicht mehr so viel. Oder im Fernsehen. Ich mache linksradikale politische Comedy, wie das einige nennen würden.
Linksradikal sogar. Ja,
für Leute, das, was ich sage, ist schon linksradikal, wenn man sagt, guck mal, Menschen sind doch was wert. Mein Kram ist mittlerweile unter Personenschutz, aber ich mache es gerne.
Also über deine Meinungsäußerung auf der Bühne, über die Comedy-Programme, in denen du ja auch versuchst, politische Botschaften wie diese auch ein bisschen unterhaltsam rüberzubringen. Mhm. Reden wir gleich auch noch. Mhm. Aber ich möchte zuerst, weil wir hier im Acker-Podcast sind, über die Pflanzen sprechen, die ich hier sehe und wahrnehme. Und zwar ganz unpolitisch. Mhm. Wir stehen jetzt hier vor einem Haus. Es ist, liegt in Norddeutschland. Wir sagen aus Sicherheitsgründen auch nicht genau wo. Mhm. Aber es liegt also wirklich in freiester Natur.
Am Arsch der Welt.
Ja, am Arsch der Welt. Die letzte, ich sag mal, größere Stadt liegt mit dem Auto so eine halbe Stunde entfernt, glaube ich.
Stunde.
Eine Stunde.
Ist alles. Stunde sogar. Ich glaube, 55 Minuten ist die nächste Nicht-Kleinstadt.
Ja, genau. Und deswegen ist es also wirklich hier auf dem Land. Ja, also ich bin ja auch auf dem Land, sage ich immer, aber ich bin nördlich von Hamburg und ich bin halt in 45 Minuten in der Innenstadt. Das ist hier nicht so.
Das ist hier nicht
richtig
so.
Land.
Ich glaube, was die Leute vor allem wahrnehmen als am Arsch der Welt ist, du fährst immer eine Stunde zur nächsten Autobahn, egal von wo du kommst.
Oh ja, mittendrin also, im Nirgendwo.
Ja.
Aber du hast dir mittendrin im Nirgendwo einen wunderschönen Ort geschaffen. Hier ist ein Maschendrahtzaun, der aber der aber verschönert wurde durch Holzlatten.
Durch so ein Staketenzaun.
Bisschen, Staketenzaun. So ein bisschen natürlich sieht das alles aus. Und man sieht auch, du bist jetzt kein Spießer. Ne? Also hier darf auch ein bisschen Unkraut wachsen Richtung Straße.
Eine Menge.
So, jetzt gehen wir rein über ganz wunderbare Holzdielen, die direkt zur Tür eines Hauses führen mit roten Backsteinen. Und also es ist ein Fachwerkhaus offensichtlich. Ist das ein echtes oder ist das nur Zierde?
Nee, ist ein echtes Fachwerkhaus.
Also es ist nicht nur Dekoration, das Holz.
Nee, es ist ein Fachwerkhaus, was das alles angenehm macht, weil man sehr viel selber machen kann. Also es war früher eine Ruine. Wir haben eine Ruine gekauft, bei der wir nicht wussten, dass es eine Ruine ist.
Wann habt ihr gekauft?
Vor 3 Jahren.
Mhm.
Und dann hat sich innerhalb des ersten halben Jahres rausgestellt, das ist eine Ruine und wir mussten alles neu machen. Aber was geblieben ist, sind die meisten Balken außen.
Ist ja auch schön, ne? Wenn man so einen alten Holzbestand irgendwie im Haus hat. Und es sind neue Fenster drin. Mit sehr vielen Fliegennetzen aus Gründen wahrscheinlich.
Ja,
ihr habt hier noch Insekten.
Wir haben unglaublich viele Insekten. Also wir haben, glaube ich, 5 Fenster, die wir aufmachen und da sind diese Gitter vorher.
Okay, und dann haben wir ein ganz wunderschönes Reetdach.
Ja.
Das hat eine Menge gekostet, oder?
Das ist dieses Mysterium von, alle behaupten immer Reet. Oder wir haben auch immer, ich wollte immer so ein Dach haben, weil ich aufgewachsen bin in Kleinbackau bei Kiel in so einem uralten Dreiständerhaus mit so einem riesigen Reetdach. Und deswegen war, wir sind da weggezogen, als ich 3 war. Und das war für mich das Gefühl von zu Hause, so ein Reetdachhaus. Und da habe ich irgendwann gedacht, ey, lass doch mal so ein Reetdachhaus bauen. Und da war die Antwort von allen, bist du eigentlich völlig bescheuert? Das ist erstens, das ist 3-mal so teuer wie ein normales Dach. Dann musst du das auch noch versichern lassen für utopische Summen. Dann
wegen Brandschutz.
Wegen Brandschutz. Ne? Dann macht das sowieso keiner mehr. Das ist ein aussterbendes Handwerk und deswegen kostet das noch mehr die Arbeitszeit. Und dann muss es alle 10 Jahre muss das neu denken. Und dann habe ich irgendwann, dann haben wir uns von dem Plan verabschiedet. Und dann kam der Ukraine-Krieg damals.
Mhm.
Und dann haben wir gemerkt, dass diese Dachziegel, dass die mit Gas gepresst werden und deswegen utopisch teuer sind. Und da habe ich gedacht, scheiß drauf, ich rufe einmal jetzt bei so jemandem an. Und der kam hier aus der Gegend und meinte, ja klar kann ich das darauf machen. Das ist ja auch ein winziges Dach für unsere Verhältnisse.
Ich finde, es ist ein relativ großes Dach.
Ja, aber die machen so eigentlich normalerweise Reetdächer ab 2000 Quadratmeter. Also für Hotels und so Hotelanlagen in China und in den USA.
Ah.
Und dann meinte er, naja, also das ist ja, das mache ich dir ja in 2 Wochen fertig, das ist ja keine Arbeit für uns. Ja, können wir machen. Und dann war es, ich glaube 10.000 Euro billiger als Ziegel. Wir mussten dann, das war auch noch nicht klar, den ganzen Dachstuhl einmal abreißen und neu machen. Und der Dachstuhl war auch günstiger, weil du viel weniger Holz brauchst, als wenn du da irgendwie Ziegel draufpackst. Deswegen war dieses Dach auf jeden Fall billiger als ein Ziegeldach.
Ich finde das toll. Ich habe es nicht gewusst, dass wir auf dieses Thema kommen würden, bevor ich das Haus gesehen habe. Aber es ist natürlich toll, weil Reetdach ist ja ein ganz natürliches Material, ne?
Ja.
Ja,
das ist
traditioneller
einfach,
Baustoff.
Das haben die so, das wächst dann und dann machen die das ab und dann tun die das auf dem Dach hoch.
Ja, also ich habe mich auch mal erkundigt, Photovoltaik ist, glaube ich, schwierig anzubringen.
Ja, und Fenster.
Wieder, ne,
also wenn
Strom
du oben ausbauen willst, ist auch richtig scheiße.
Gauben ist auch schwierig.
Gauben oder auch wenn du dann, das Problem war, wir haben erst gedacht, wir bauen da oben vielleicht Zimmer rein und so ein Badezimmer und dann meinte er, naja, dann gammelt das auf jeden Fall alle 10 Jahre weg.
Ah ja, guck mal, dann sind wir doch schon so ein bisschen näher an der Wahrheit.
Du darfst es einfach nicht oben ausbauen, dann kannst du das einfach da oben raufpacken.
Okay, und jetzt gehen wir gerade um das Haus herum,
ja,
durch diesen kleinen Vorgarten. Und ich sehe jetzt schon die ersten Teile des richtigen Gartens hinterm Haus. Und der ist groß, weil dieser Garten geht über in ein echt großes Feld, was wunderschön ist, weil überall, das ist, glaube ich, Löwenzahn, ne? Was da blüht jetzt, diese ganzen schönen gelben Blüten, oder? Was ist es?
Nee, das
ich
ist, ich habe keine Ahnung, was das ist. Löwenzahn ist hier schon durch.
Oh, Butterblümchen.
Es sind so kleine gelbe Pflanzen.
Wir müssen ein bisschen näher rankommen, weil jetzt ist es noch ein bisschen in der weiten Ferne, weil es ist wirklich, also wir reden hier wirklich von Dimensionen.
Das sind 1,5 Hektar.
Du hast Land.
Ja.
Ja, 1,5 Hektar.
Mhm.
Ist ja irre. Und eine Katze kommt gerade.
2. Die eine hat Schiss vor euch, aber die eine kommt raus.
Ah ja, guck mal, ein schöner Gartenschlauch ist da. Mehrere liegen auch so verteilt auf dem Boden. Sehr viel Kinderspielzeug.
Ja, wobei, das ist alles auch Kinderspielzeug. Also die Schuhe und auch der eine Gartenschlauch, der angeschlossen ist, nicht alle anderen Gartenschläuche sind mittlerweile Kinderspielzeug.
Ah, okay. Das heißt, dass seine Kinder auch hier mithelfen und deswegen das auch so als Spielzeug benutzen?
Ja, das ist jetzt ein großes Wort. Also mithelfen weiß ich nicht. Ja doch, je älter die werden, desto länger haben sie kurz Bock, was zu machen.
Je älter sie werden, desto länger haben sie kurz Bock.
Ja.
Okay.
Mhm. Vorher gab es das gar nicht und jetzt fangen sie zumindest Sachen an. Und dann gibt es so Sachen, die machen die gern. Wie zum Beispiel, also jetzt ist auch noch so eine Jahreszeit, da können wir noch mit einem okayen Gewissen ab und zu mal ein bisschen Wasser vergießen.
Mhm.
Das machen die ganz gerne. Das hört jetzt auf, weil das hier so ein Dürregebiet ist. In 3 Wochen hört das auf, dann dürfen die nicht mehr sprengen. Aber das machen die gerne. Und auch so ein bisschen Sachen einpflanzen, wenn das nicht mehr als 3 Sachen sind.
Mhm.
Dann geht's.
Ihr habt ja vorher in Bremen, also in der Nähe von Bremen gelebt.
Ja.
Ne? So ein bisschen
städtischer. Erst in Bremen und dann in der Nähe. Genau, erst haben wir in Bremen gewohnt, in Walle-Ghetto. Und dann hatten wir da aber so einen kleinen Garten, weil wir den mit der Familie zusammen geteilt haben. Der war so 10 Minuten von zu Hause entfernt. Und da haben wir zum ersten Mal angefangen, dass wir einen Garten haben und so Sachen im Garten machen und gemerkt haben, ja, da kann man ja richtig was machen, ey.
Das macht euch Spaß, den Eltern und den Kindern auch.
Ja.
Das heißt, der Umzug aufs Land hat für die Kinder gar nicht so viel verändert, weil ihr hattet vorher Natur um euch rum und habt es jetzt auch, nur halt mehr.
Andere Natur.
Mehr Natur,
genau. Wir haben dann 2 Jahre im Wald gewohnt, also richtig im Wald. Und das war, da konntest du nicht wirklich was anbauen. Also da,
als
da
es
haben
zu
wir
dunkel
dann,
war?
Ja, da haben wir 2 Jahre mit Schattenrasen gekämpft. Und dann haben wir irgendwann aufgegeben. Und hier ist jetzt, ja, hier ist halt krass Natur und groß. Und, aber für die war das nicht neu, nee.
Also wir haben hier einen riesigen Apfelbaum mitten im Garten. Das ist so das Schmuckstück, würde ich sagen, des Gartens.
Den haben wir noch gerettet. Als wir hierher gezogen sind, hieß das, der stirbt einfach. Der ist einfach jetzt tot. Und jetzt hat er sich in den letzten 3 Jahren erholt.
Ja, er hat so ein paar gelbe Blätter, aber er sieht nicht aus, als ob er dem Ende nahe wäre.
Nee, er hatte fast keine Blätter mehr und die ganzen Äste waren auch fast alle tot.
Mhm.
Und dieses Jahr ist der richtig abgegangen.
Guck mal, der mag das, dass er jetzt hier lebt.
Ja, der findet
den Trubel, der hier unter ihm herrscht mit dem ganzen Spielzeug und so. So, und dann sehe ich hier noch einen kleinen Apfelbaum auf der linken Seite. Was hast du noch? Birne?
Auf der anderen Seite des Hauses haben wir noch Kochbirne und Kirschen.
Süß oder sauer?
Sauer. Deswegen finden es die Kinder scheiße.
Ich
ist eher für die
Vögel.
Besser. Also das ist hier ein riesiges Vogel-Naturgebiet und deswegen, dass die Vögel... Ich glaube, ich habe noch nie eine Kirsche davon gegessen.
Aus Sauerkirschen kann man ganz leckere Marmelade machen. Weil da muss ja eh der Zucker als Konservierung mit dazu.
Aber da müsste man auch Marmelade machen.
Das heißt, du machst keine Marmelade.
Das ist einfach zu anstrengend.
Hast du noch nie Marmelade gemacht?
Ich glaube, meine Kinder haben mit meiner Frau mal eine Marmelade gemacht. Mhm. Das war auch ganz okay. Aber wir sind jetzt gerade erst, das ist jetzt zum ersten Mal, dass wir nicht irgendwas sanieren. Das heißt, es ist der erste Sommer, der auf uns zukommt, wo wir nicht 10, 12 Stunden am Tag irgendwie im Haus rumwerkeln. ich habe einfach noch keine Marmelade gemacht.
Vielleicht wird es der erste Sommer, in dem ihr Marmelade macht. Das könnte sein.
Nee, oder das, auch ist der die Sommer, das ist der Pause-Sommer.
Ach so, und dann nächstes Jahr.
Jahr fangen wir an. Also es ist jetzt schon große Sachen geplant. Wir haben so Kleinigkeiten gemacht im Garten. Und nächstes Jahr kommt hier richtig Ackerfläche hin.
Ja. So, jetzt lass uns mal gucken, weil ich habe ja gedacht, dass es hier vielleicht auch Gemüse zu bestaunen gibt. Aber ich sehe keins.
Nee, wir haben Kräuter. Das haben wir da. Da hatte ich richtig Bock drauf.
Und der Schnittlauch blüht.
Ja.
Also was ja viele nicht wissen, ist, dass man die Schnittlauchblüten, die sind wunderschön, ja, violett, also so lila, die kann man auch essen. Mhm. Und die sind viel süßer als der Stängel, weil da der Sirup halt drin ist von diesen Blüten. Macht ihr das manchmal?
Kann man so in Salat packen.
Ja, in Salat oder auch, weißt du, so Butter und dann so schön rühren mit diesen Schnittlauchblüten. Dann habt ihr so eine Kräuterbutter und so.
Das ist auch
geil. Sieht super schön aus. Ja, ich finde das ganz toll. Da, wo die Blüten, also die Schnittlauchstängel, auf denen die Blüten sitzen, sind so ein bisschen bitter dann. Die würde ich dann nicht mehr unbedingt nehmen. Aber die Blüten selber sind toll. Also ein sehr schöner naturnaher Garten. Die Bienen sind hier wirklich reichlich vorhanden. Hummeln sehen wir hier. Also hier scheint wirklich die Natur sehr intakt zu sein. Und du hast einen riesen Rosmarinstrauch. Wie hast du das denn geschafft?
Wir waren im Italienurlaub. Und dann hatten wir eine riesige Hecke auf dem Campingplatz, bis ich gemerkt habe, das ist keine Hecke, das ist halt ein riesiger Rosmarin, der einfach ewig lang gewachsen ist. Und dann habe ich gedacht, als ich zu Hause war, ja, ich kaufe jetzt hier im Supermarkt einfach so einen Rosmarin und dann pflanze ich den da ein.
Das der ist aus dem Supermarkt?
Ja, und der ist riesig geworden. Ist einfach gewachsen.
Weißt du was, letztes Jahr schon. Ich schummel. Weil ich habe
den Winter jetzt überstanden und alles.
Das ist nämlich gar nicht so einfach, finde ich, Rosmarin aus Saatgutkörnern selber zu züchten.
Nee, einfach aus dem Supermarkt.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das habe ich mit dem Salbei so gemacht, mit der Minze, hier mit dem Thymian. Das wächst ja einfach alles aus dem Supermarkt.
Ach so, alles?
Ja, und das übersteht aber alles.
Du, ich war jetzt gerade so beeindruckt, ehrlich gesagt.
Ich habe früher angefangen und da haben wir uns gedacht, ey, komm, wir machen jetzt so Setzlinge und dann aus dem Saatgut und sowas.
Ja?
Dann ist da ja schon die Hälfte nicht aufgegangen. Und dann hast du das dann eingepflanzt, dann ist davon die Hälfte gestorben. Und habe ich irgendwann gedacht, nee, ich kaufe so Setzlinge, die schon so ein bisschen größer sind. Die haben schon was erlebt.
Fertig vorgezogene Pflanzen.
Genau.
Und die setzt du dann ein.
Ja.
Gut, darüber müssen wir nochmal sprechen. Weißt du auch warum? Weil du dir mit den vorgezogenen Pflanzen in der Regel das halt nach Hause holen kannst, nur was so ganz typischerweise existiert, weil ja die klassischen Sorten meistens vorgezogen werden, ne? Logischerweise. Angebot und Nachfrage. Aber wenn du selber aus Samen anpflanzt und einsäst, kannst du dir halt ganz viele historische Sorten nach Hause holen. Mhm. Und seltene Sorten, wichtig für die Biodiversität und so. Und eben auch so Farben und Formen, die man so aus dem Supermarkt gar nicht kennt.
Da kann man sogar noch einen weitergehen. Und es gibt hier in der Region extrem viele Leute, die machen das und die verkaufen dann die. Also du kannst dir sogar die Sachen kaufen, die Leute vorgezogen haben, die aber alte Sorten sind. Das machen wir mit Tomaten jetzt so.
Ach.
Ja, wir haben das dieses Jahr wieder selber versucht.
Mit dem Vorziehen von Tomaten?
Mit dem Vorziehen von Tomaten. Und dann kam der Alltag und jetzt haben wir keine mehr. Die sind alle tot.
Aber was ist denn da schiefgegangen? Ich meine, Tomaten ist wirklich was für Fortgeschrittene. Ich sage immer, Tomaten sind Diven, weil sie unfassbar viel Pflege brauchen und einfach sehr viele Schritte, damit am Ende dann eine Tomate dranhängt. Du musst ja im März vorziehen zu Hause, dann musst du irgendwann in einzelne Töpfe pikieren.
Genau,
ab Mai fängst du an.
Genau, zum Beispiel.
Ab Mai musst du sie dann rausstellen und so langsam an die Temperatur gewöhnen.
Genau.
Wie bei so einer Kita-Eingewöhnung ist das.
Oder man vergisst das und packt sie raus und dann sterben sie.
Ja, das sollte man
das
eben nicht
man
tun,
machen.
Genau. Und ab Mitte Mai dürfen sie erst raus, weil dann sind die Frostnächte vorbei in der Regel nach den Eisheiligen.
Ja.
Was habt ihr, also bis zu dem, was ich jetzt so beschrieben habe, was die Lehrbücher sagen, was habt ihr falsch gemacht?
Alles. Wir haben alles falsch gemacht. Wir haben sie eingepflanzt in so ganz kleine Gütöpfchen und dann hätte man die wohl gießen müssen.
Und dann ist ganz gut,
ist den Kindern irgendwann aufgefallen, wir haben die nicht gegossen, also haben sie die einfach nachgegossen. Dass man einfach das nachholt, was man vorher nicht gegossen hat. Dann ist die Hälfte ersoffen, glaube ich.
Ah, ja.
Und dann haben wir irgendwann gemerkt, oh, das Wetter ist gut. Komm, lass sie rausstellen. Und das war wohl Anfang April. Und dann haben wir noch ein paar reingerettet. Die haben wir dann wieder vergessen zu gießen. Und dann sind die alle tot. Und deswegen haben wir eine Frau ausfindig gemacht, die hier in der Region so alte Sorten, die macht nur Tomatenpflanzen. Und die zieht das dann die ganzen alten Sorten. Und die kriegen wir dann, wenn sie draußen stehen können.
Also ihr holt sie euch die dann erst Mitte Mai.
So richtig geschummelt, ja.
Ja, aber
komm nächste Woche.
Ich finde das legitim, weil das ist, damit sparst du dir so viele Schritte, bei denen schon was schiefgehen
so viel
kann, wie du auch beschreibst. Ja, eben. Und dann fangen viele mit Tomaten an, weil für viele sind Tomaten das Lieblingsgemüse.
Ja.
Und dann sagen die, oh, ich möchte gerne eine eigene Tomate auf dem Balkon oder im Garten haben. Und dann haben sie ein Misserfolgserlebnis, weil eben so viel schiefgehen kann. Und dann denken sie, ich habe keinen grünen Daumen, ich lasse das mit dem Gemüseanbau und hören wieder auf. Und deswegen sagen sage ich immer, lieber mit Pflücksalat anfangen, mit Radieschen. Ja. Da ist also die Erfolgsquote nahe 100%, da kann nichts schief gehen. Ja. Da hat man auch relativ schnell was, was man ernten kann, auch für Kinder, ne, die ja nicht so lange Geduld haben. Ja. Und dann, das wenn das geklappt hat, kann man sich an die Tomate machen. Oder wie du
oder man
eben vorgezogene.
Tomate, wenn sie fertig ist.
Ja. Ja. Darf ich fragen, was du dann vorhast mit den vorgezogenen Tomaten, die du dann nächstes Jahr ab Mitte Mai bekommst?
Nee, jetzt. Die kriege ich jetzt Ende Mai.
Ach, die kriegst
Mai.
Du jetzt?
Ja, ich habe sie wohl noch nicht abgeholt. Also die stehen ja noch recht sicher. Und dann kommen die unter das, wir haben hier so ein kleines Vordach. Und dann kann man die in Töpfe da packen, in riesige Töpfe. Und kann oben, haben wir so eine Holzleiste. Und dann kann man da so Gebinde runterhängen lassen, damit die sich da festhalten können und hochwachsen können.
Das hört sich sehr gut an.
Regnen die nicht nass?
Das ist schon mal ganz wichtig.
Und man denkt dran, sie zu gießen, weil sie stehen neben der Küchentür.
Wir wollen ja so ein bisschen auch Gemüsewissen verbreiten hier im Acker-Podcast. Ne? Deswegen ergänze ich das kurz. Das ist alles richtig, was du gesagt hast. Ab Mitte Mai können sie raus, unter den Dachüberstand oder ins Gewächshaus. Sie sollten nicht nass werden, weil die meisten Sorten, viele sagen auch alle Sorten, können das eben nicht abkriegen. Dann Braunfäule, ne?
Ja,
weil
sie so
einen Pilz ansetzen kann. Und der sorgt dann dafür, dass Krautfäule, Braunfäule kommt und dann vergammeln sie. Noch bevor sie wirklich Früchte tragen. Das ist besonders frustrierend,
das ist
wenn du seit Februar daran arbeitest, wenn im Juni vor der ersten Tomate alles dahingerafft wird. Aber das ist richtig, große Töpfe hast du gesagt, ist richtig, weil die Tomate ist ein Starkzehrer, braucht viele Nährstoffe, braucht viel Wasser. Deswegen großer Topf. Und wenn du sie in Töpfe pflanzt, am besten eine Pflanze nur in einen Topf. Denn sie sollten 50 cm Abstand untereinander mindestens haben.
Ja.
Weil sonst kommen sie sich ins Gehege und nehmen sich gegenseitig die Butter vom Brot.
Mhm.
Nee? Also
Topf,
das ist super.
Eine Pflanze, alle nebeneinander.
Und wenn du sie so hochranken lässt, und es ist eine Stabtomate, ne, dann nicht das Ausgeizen vergessen. Weißt du, wie das geht?
Meine Frau weiß, wie das geht, weil das wo wir vorher gewohnt haben, gab es einen Tomatenfreak, der uns das, obwohl wir keine Tomaten hatten, alles minutiös erzählt hat. Aber erzähl es mir gerne, weil dann muss ich mich nicht immer berichtigen lassen von ihr.
Das ist ganz einfach. Du hast ja bei einer Tomate, also sozusagen einen Haupttrieb, wie so ein Stamm, der nach oben wächst.
Ja.
Und von diesem Stamm, sage ich jetzt mal, denk an einen Baum, gehen so Äste ab.
Ja, und das soll nicht.
Doch, das soll.
Okay.
Da wachsen die Tomaten dran.
Ja.
Aber wenn zwischen dem, ich sage jetzt mal Ast, dem Seitentrieb und dem Haupttrieb, also dem Stamm, wenn in diesem, ich sag mal, rechten Winkel ist das meistens, noch ein dritter Trieb in der Blattachsel, nennt man das, entsteht. Den
der
musst du rausknipsen. Den kannst du mit dem Fingernagel einfach, wenn er noch ganz klein ist, rausnehmen, weil sonst entwickelt deine Tomatenpflanze unfassbar viele Triebe. Das ist auch okay, da kommen dann trotzdem Tomaten dran, aber dann steckt sie ihre ganze Kraft eben ins Grün und nicht in die Frucht.
Tomaten.
Und du willst das ja was zum Essen haben und nicht nur was zum Angucken.
Ja.
Ne? Insofern.
Genug.
Ja, dann wuchert das so ein bisschen.
Okay.
Aber das ist auch eine Sache, da sage ich dir, da kannst du also alle zwei Tage rein und ran und ausgeizen, weil das du hast oben ausgegeizt, fängst unten schon wieder an nachzuwachsen.
Aber deswegen stehen die neben der Küchentür, weil da muss ich immer vorbei. Weil
sehr
wir haben
gut.
zum Beispiel, das Einzige, was wir wirklich haben, ist ein Erdbeerbeet. Das wollten die Kinder unbedingt anlegen.
Oh,
das
wo ist es?
Ja, das kann ich dir zeigen.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Nee, das kann man auch nicht sehen. Wir halten uns an
weil
die
es mit Unkraut überwuchert ist, von der Woche.
Wir mähen kein Rasen.
So, wir schlagen uns jetzt hier durch etwa 20 cm hohes Gebüsch.
Ja, das hier ist Insektenwohlfühlparadies, dieser Garten. Aber wenn man da durchgeht, neben unserem Hügel, das ist nur entstanden aus der ganzen Muttererde, die wir aus dem Haus gebaggert haben, haben wir hier hinten ein kleines Erdbeerbeet. Das haben die Kinder angelegt.
Ach Mensch, und da wachsen ja sogar auch schon kleine Erdbeeren. Die sind jetzt noch ganz grün und klein, aber das werden natürlich große.
Irgendwann ja.
Darf ich da auch einen Tipp geben?
Ja, gerne.
Wenn das Unkraut Überhand nimmt, also in dem Sinne, dass mehr Unkraut im Beet ist als Erdbeerpflanze, dann könnte das schwierig werden.
Okay.
Weil das Unkraut irgendwann auch groß wird und dann nimmt es die Sonne weg und die Wurzeln unten, die nehmen dann auch, ne, also kommen dann auch in Konkurrenz mit den Wurzeln von den Erdbeeren.
Also so ein bisschen, die Kinder das rausreißen.
Ja, du musst den Kindern so ein bisschen zeigen, dass sie dann auch sich so ein bisschen auch kümmern müssen. Und ich sage immer, ein bisschen Unkraut kann drin sein und Unkraut ist ja sowieso immer, also viele sagen ja, es gibt gar kein Unkraut, weil alles sind tolle Pflanzen, auch viele Unkräuter und Wildkräuter kann man essen, haben heilende Wirkung. Also ganz, ganz toll. Nur wenn ihr jetzt hier wirklich Tomatenausbeute haben wollt, muss man so ein bisschen dafür sorgen, dass die genug Platz haben. Sagen wir es mal so.
Okay.
Aber ich bin begeistert, dass deine Kinder das Interesse haben, anzubauen.
Ja.
Denn so viele Kinder in der Stadt, also auch von meinen Freundinnen und Freunden und auch in der Familie, haben überhaupt keinen Bezug mehr zum Gemüse.
Nee, aber woher auch?
Und zu Lebensmitteln.
Also, woher auch?
Ja, zum Beispiel aus der Schule. Könnte man doch meinen, dass man dort den Kindern beibringt, was sie fürs Leben brauchen, oder?
Aber in der Schule ist es ja sehr doll angefüllt mit, naja, wir haben hier vor allem einen riesigen Plan von, du musst das wissen und das und das und das. Und wenn die Frage ist, wofür braucht man das? Naja, weil du machst Abi und da musst du das für die Prüfung können. Und da ist für sowas oft wahrscheinlich gar kein Platz. Also denn natürlich wäre das cool, wenn die wenigstens theoretisch im Biologieunterricht lernen, ja, wie mache ich denn jetzt ein Erdbeerbeet? Aber das hat keinen Platz zwischen semipermeabler Membran und Abstammungskunde und sowas.
Immerhin kannst du diese Wörter noch korrekt aussprechen.
Semipermeable Membran ist eines der wenigen Worte, die ich mir gemerkt habe. Ehrlich gesagt. Das ist mein Standardwort für Biologieunterricht, ist semipermeable Membran.
Also ich muss sagen, dass mir in meinem Leben immer gar nichts gefehlt hat, weil ich gar nicht gewusst habe, was ich alles verpasst habe in Sachen Gemüse oder zum Beispiel Wissen über Hühner oder so, weil ich es in der Schule eben nicht gelernt habe. Aber ich finde jetzt auch, wo ich mich jetzt erst in den letzten Lebensjahren mit dem Thema beschäftige, ich finde, man sollte das in der Schule lernen.
Ja,
also ein bisschen Kompetenz, wo kommen die Lebensmittel her, wie wachsen die eigentlich, sollte
damit
man
du auch nicht wissen. Völlig, damit du auch nicht völlig aufgeschmissen bist, wenn dieses System irgendwann kollabiert.
Das stimmt. Okay, jetzt, ja, wir kommen langsam wieder in die Kapitalismuskritik. Ich freue mich auf unser Gespräch gleich, will aber noch einmal ganz kurz beim Thema Gemüse bleiben, weil wir in jeder Podcast-Folge eine Rubrik haben. Mhm. Und da geht es also wirklich ans Eingemachte, kann man sagen. Da geht es dann ganz konkret um verschiedene Gemüsesorten, Arten und darum, Hintergrundwissen zu denen zu vermitteln. Und da haben wir in diesem Podcast das Thema Kohl.
Ja.
Und deswegen haben wir hier von der Podcast-Produktion auch ein bisschen Kohl mitgebracht.
Ich sehe das
der
schon.
Liegt jetzt hier auf deinem, auf deinem schönen Gartentisch. Kannst du erkennen, um was für einen Kohl es sich handelt?
Ich sag mal, der rote ist Rotkohl.
Richtig.
So, das kenne ich. Blumenkohl kenne ich auch. Mhm. Meiner Meinung nach eines der widerlichsten Gemüse, die ich je gegessen habe. Blumenkohl, ich glaube auch nur deswegen, weil ich mochte das als Kind nicht. Und meine Mutter hat das nicht ernst genommen bei dem Essen und meinte, jetzt stell dich nicht so an, du isst das. Und ich habe gemerkt bei jeder Gabel, dass ich würgen muss. Und dann ist sie aus dem Zimmer gegangen und ich habe gedacht, ja, dann muss ich das jetzt essen. Und habe einfach mir 15 bis 20 Gabeln Blumenkohl würgend reingedrückt, bis sie zurückkam und gemerkt hat, ach, du musst wirklich würgen. Um Gottes Willen, dann ist das doch nicht. Aber da war es schon zu spät. Der Schaden war für immer angerichtet. Sobald ich das rieche, kriege ich einen Würgreflex.
Ehrlich? Und ist das nur bei Blumenkohl so oder zum Beispiel auch bei Brokkoli?
Bisschen auch bei Brokkoli.
Ja, weil das so ähnlich ist. Ne?
Ja, aber er riecht nicht so doll. Aber Blumenkohl riecht auch so, dass ich, wenn meine Frau den kocht, dann merke ich, dass ich richtig so flattern hinterm Kehlkopf. Bei Brokkoli nicht. Meine Kinder lieben Brokkoli. Und ehrlich gesagt, ich würde richtig gerne Brokkoli mögen, weil das ist eines der ästhetischen Gemüse, die ich kenne. So kleine Bäumchen und dann kann man das, dann sind die zwar gekocht, aber die sehen immer noch so frisch aus und so stark. Aber ich kann das nicht, ich kann das nicht essen.
Hast du Romanesco-Kohl schon mal gesehen?
Nee.
Das ist so eine, viele sagen immer, es ist wie eine Kreuzung aus Blumenkohl und Brokkoli, aber ich glaube, botanisch gesehen ist das gar nicht richtig. Mhm. Auf jeden
aber vom
Fall,
Look her, vom Style.
Vom Look her, ich finde, Romanesco ist das Hübscheste, was die Natur im Gemüsebereich zu Wege gebracht hat. Das ist wie, ja, wie soll ich das beschreiben, wie so ein, also es ist grün, wie ein Brokkoli, aber es besteht aus ganz vielen so wie Türmchen. Die also wie ein architektonisches Kunstwerk sind die zusammengefügt. Das ist eine italienische Kohlsorte. Die gibt es ja auch nicht ständig und immer.
Ja.
Und bei mir im Garten zum Beispiel gibt es sie nicht. Mhm. Muss ich unbedingt anpflanzen, weil ich das einfach aus optischen Gründen unglaublich schön finde. Mhm. Zum Beispiel dieses hier finde ich auch eigentlich schön. Dieses Exemplar ist jetzt ein bisschen angefressen von Schnecken.
Ja.
Aber wenn das im Beet ist, ist das eine schöne Pflanze. Weißt du, was das ist?
Nein.
Es ist Schwarzkohl, den man auch Palmkohl nennt.
Ah, okay.
Also kannst du verarbeiten wie Grünkohl letztlich. Ist auch ein Wintergemüse.
Ja, weißt das ist Spitzkohl, würde ich sagen.
Ja,
einfach, weil er spitz ist.
Richtig.
Also das wäre jetzt meine Herleitung gewesen.
Den gibt es auch, wenn man eine seltene Sorte nimmt, in Blau oder Lila. Das finde ich dann immer ganz toll. Roter Spitzkohl heißt der dann. Ich finde das eigentlich eher bläulich.
Was ist das?
Das weißt du nicht, was ist das ist.
Ist das Wirsing?
Richtig.
Ja.
Das ist Wirsing.
Ich hasse diesen Namen.
Warum?
Weil Wirsing ist wie so eine, es erinnert stark an irgendwas mit Würgen.
Wirsing. Ich glaube, das ist nur deine Blumenkohl.
Ich mag den auch
dein
essen.
Trauma, was du erlebt hast in deiner Kindheit.
Ich bin aufgewachsen in den Kreis Steinburg, also neben dem Kreis Dithmarschen. Kreis Dithmarschen ist das größte Kohlanbaugebiet Europas. Und Kreis Steinburg hat immer sehr auf Kreis Dithmarschen runtergeguckt. Das heißt, Kohl war immer eine Assoziation mit, ja, das sind die Idioten, ne? Die Idioten mit dem Kohl. Aber jetzt langsam, seit ich erwachsen bin, esse ich mehr Kohl. Nicht viel. Vor allem, weil die Kinder das meistens nicht essen. Aber ich esse es zwischendurch.
Und du bist ja Vorbild für deine Kinder, haben wir vorhin schon erfahren.
Genau, deswegen, wir müssen, also ich, das, also Blumenkohl nicht, aber sonst, ich esse auch viel von dem, was ich nicht mag, weil ich weiß, dass das wichtig ist, dass sie sehen, dass ich das esse, damit sie es probieren. Oft mögen die das dann auch.
Siehst du, und das mit dem Kohl, das unterstützen wir jetzt noch. Denn warum der Kohl nicht nur als Lebensmittel taugt, sondern was man mit ihm sonst noch alles anstellen kann, das erfahren wir jetzt von Dr. Thomas Gladis. Er ist Biologe und Kulturpflanzenforscher und lebt seine Leidenschaft für Gemüsevielfalt nicht nur im eigenen Garten aus, sondern auch als Landwirtschaftsexperte bei Acker. Hier kommt Dr. T und seine Rubrik Gemüsekunde zum Thema Kohl. Und er wird unterstützt von der 11-jährigen Anna.
Gemüsekunde mit Dr. T.
Hallo Thomas. Wie viele Kohlarten fallen dir denn spontan ein?
Blumenkohl, Brokkoli, Kohlrabi, Feder, Futter, Kraus, Markstamm, Palm, Rippen, Rosen, Rot, Strauch, Weiß und Wirsingkohl. Der Gemüsekohl. In der Wissenschaft Brassica oleracea Linné ist die vielfältigste Kulturpflanze überhaupt. Rund ein Dutzend verwandte Arten umfasst die Brassica oleracea Gruppe. Spannend. Weil sich alle wilden und kultivierten Kohlarten spontan kreuzen, können immer wieder neue Varianten entstehen.
Wow, ein voll vielseitiges Gemüse also. Wo wächst denn Kohl am besten?
Der Gemüsekohl ist ein echter Allrounder. Er kann in fast allen Klimabereichen angebaut werden, im Flachland, aber auch in 2000 Metern Höhe. Ursprünglich stammt der Kohl aus dem Mittelmeerraum. In eurem Garten dürfen Grünkohl, Braunkohl oder Rosenkohl schon im Frühjahr ins Beet. Ausgewachsen überstehen sie dort auch eisige Winter und schmecken sogar erst nach strengen Frösten richtig gut.
Okay, also habe ich gelernt, es gibt richtig viele Kohlarten und man kann sie das ganze Jahr anbauen. Was mich jetzt kohlressal interessiert, wie kann ich Kohl richtig lecker essen?
Wenn von Juni bis Oktober geerntet wird, zeigt der Gemüsekohl auch in der Küche seine Vielfalt. Gedünstet, gebacken oder zu einer leckeren Suppe verarbeitet, versorgt uns der Kohl mit Mineralstoffen wie Calcium und Magnesium. Einige Kohlgemüse, wie der Rosenkohl, haben auch einen besonders hohen Vitamin-C-Gehalt. Die Blätter vom Gemüsekohl lassen sich als Kochgemüse, Suppengewürz und auch roh als Salat zubereiten. Und wer mag schon auf Sauerkraut im Winter verzichten?
Mir fallen noch Grünkohl und Palmkohlchips ein. Die liebe ich und die lassen sich super einfach zubereiten. Einfach auf ein Backblech legen, backen, salzen und schon fertig. Ist das jetzt alles, was wir zum Kohl wissen müssen?
Das waren aber auch längst nicht alle Einsatzgebiete des Gemüsekohls. Aus den Sprossen einer besonders hochwüchsigen Sorte fertigt man auf der Insel Jersey zum Beispiel Spazierstöcke. Die sind nicht nur sehr leicht, sondern auch besonders strapazierfähig. Auch bei uns kommt der Kohl groß heraus. In der Altmark in Sachsen-Anhalt werden aus den hohen Strünken des Braunkohls holzartige Latten gemacht. Die kommen dann auf Schuttendächern oder in Zäunen zum Einsatz.
Na, wenn das den Kohl nicht fett macht.
Hast du was gelernt, Moritz?
Ja, das erstmal, dass man das als Baustoff benutzen kann, ist ja krass.
Wusste ich auch nicht.
Dass es aus dem Mittelmeerraum kommt, wusste ich auch gar keine Ahnung von. Und sonst?
Spazierstöcke ja, aus Kohl? Ich wusste krass. Das auch nicht.
Also Spazierstöcke kann man ja irgendwie noch sagen. Ja gut, okay, das ist ja auch, das muss ja jetzt nicht mega belastbar sein. Aber als Schuppendach.
Das wäre schon schön, wenn du dich da auch abstützt, wenn der dann nicht sofort abknickt, der Spazierstock.
Ja, aber ich glaube, viele
oder?
Nutzen den ja auch nicht. Das ist ja das zu diesem, es gibt doch dieses Bild von so coole, alte, grauhaarige Männer und die haben so einen Spazierstock mit so einem geilen Anzug und dann besorgt man sich auch so einen Spazierstock, weil man denkt, ja, ich wäre auch gern so, aber man nutzt die jetzt nicht wirklich zum Abstützen, weil man hat immer noch beide Beine und sind gesund, sondern eher als Stilmittel. Da hätte ich gedacht, okay, es ist ein stilvoller Spazierstock.
Okay,
aber
also
als
wie
Schuppendach
so eine,
ist ja krass.
Wie so eine hübsche Handtasche, die man eigentlich nicht hat, um was reinzutun, sondern um sie als Accessoire zu tragen.
Kenne ich drei Leute, die bisher einen Spazierstock hatten, Anfang ihrer 20er.
Wirklich? Was kennst du denn für Leute?
Ja, KünstlerInnen halt. Das Gefühl haben, das ist mein neuer Style. Ich kenne auch mehrere, die unter anderem mich selber, die zeitlang Zylinder getragen haben.
Einfach du nur, hast einen Zylinder getragen?
Ja, einfach nur, weil es bekloppt aussah. Und ich dachte, guck mal, wie auffällig das aussieht. Und dann hatte ich einen Zylinder zwischendurch an.
Jetzt stehst richtig du vor mir, wenn ich dich mal beschreiben darf. Du hast eine graue Wollmütze auf und trägst ein grünes Kordhemd mit einer schwarzen Kordjacke drüber, schwarze Jeans, Boots und besonders interessant, türkisfarbene, lackierte Fingernägel.
Ja, ist nicht mehr so frisch, der Nagellack, aber
Aber auch das ist ja cool, wenn das so ein bisschen abgeranzt ist.
Ja, aber es gibt so eine Station ist ein bisschen abgeranzt, ein bisschen shabby. Und dann gibt's, da hat sie lange nicht gekümmert. Also wenn so, ab wenn der halbe Fingernagel nur noch lackiert ist, dann ist das immer ein Zeichen für, da hat sich aber jemand jetzt vernachlässigt.
Okay. Lackierst du selber oder dürfen deine Kinder das machen?
Dürfen die auch machen, aber ich habe irgendwann keinen Bock mehr. Am Anfang hat meine Tochter das viel gemacht und dann irgendwann mein Sohn und jetzt haben die keinen Bock mehr. Dann ist es irgendwann so eine Aufgabe geworden von, jetzt muss ich wieder Fingernägel lackieren. Deswegen mache ich es jetzt selber.
Der zweite Teil in unserem Podcast heißt Nachgehakt und da wollen wir über Themen sprechen, die unseren Gästen am Herzen liegen.
Willst du dich hinsetzen?
Super gerne.
Ja, lass uns setzen. Es wirkt so, als würden wir nicht mehr groß laufen, dann können wir auch sitzen, denke ich.
Nee, ich bin jetzt ein bisschen ermattet, ja, durch die Führung, durch dein Riesengrundstück. Also, das ist ja Hacienda-mäßig hier. So. Ich wollte mit dir nämlich gerne über die, also unter anderem über die Programme sprechen, mit denen du im Moment unterwegs bist. Ich habe mal ein bisschen geguckt und wenn ich es richtig verstanden habe, sind es 3 Programme, mit denen du parallel unterwegs bist. Und zwar improvisiert Schund und Asche mit Till Reiners und Unangenehm. Ist es so?
Ja, genau. Also ich bin immer mit einem Solo zur Zeit unterwegs. Also das, wo ich einfach den Abend über meinen Krams mache. Und weil ich sehr schnell müde werde, jeden Abend das Gleiche zu erzählen. Also es gibt dann immer Variationen und auch so ein bisschen rede ich mit dem Publikum. Aber am Ende des Tages ist es ja immer der gleiche Krams. Und deswegen ist abgewechselt mit, ich gehe auf die Bühne einen Abend lang und weiß gar nicht, was passiert. Das ist dann einfach wirklich komplett improvisiert. Und dann, ach guck mal.
Ja, da kommt ein Trecker jetzt, ne?
Ja, ist jetzt.
Du, wir haben schon in Berlin-Neukölln gestanden für den Acker-Podcast. Ja, da war dann immer Martinshorn und Polizei. Hier ist halt ein Trecker. So ist es. Wenn man nicht im Podcast-Studio ist.
Das ist Kartoffel.
Mit Anhänger.
Und dann gibt es noch das, genau, mit Till Reiners zusammen. Das ist auch zu 90% improvisiert. Aber es ist so, es ist was völlig anderes, weil wir auf der Bühne zu zweit sind, weil es ein ganz anderer Rahmen ist, weil es auch Spiele gibt und sowas. Aber das sind so die 3 Sachen, die ich immer abwechselnd mache.
Wenn du so ein Improvisationsprogramm machst, ne?
Ja.
Hast du dann manchmal so eine Art Lampenfieber, dass du vielleicht Befürchtung hast, dass dir nichts Dolles einfällt, nichts Lustiges? Oder so Albträume, in denen das so ist?
Nee, Albträume nicht. Ich hatte eine Zeit lang gerade nicht so Albträume, aber das war noch vor Improvisation. Die bestanden aus, ich gehe auf die Bühne und habe vergessen, wie mein Programm geht.
Mhm.
Und mir fällt es auch nicht ein. Und ja, das war so ein Albtraum.
Also so Versagensängste letztlich.
Ja.
Also hat jeder Künstler. Ja, ich habe noch keinen getroffen, der es nicht hat.
Nee. Aber mittlerweile, also ich weiß, dass ich einen Abend improvisieren kann und das wird völlig okay. Ich glaube, meine einzige Angst ist dann, dass die Menschen was anderes erwarten. Also dass den Menschen nicht klar ist, dass wenn die in eine Show gehen und die ist improvisiert, dass die zu 100% improvisiert ist. Und das heißt, ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Und ich kann dir versprechen, dass es ein ganz lustiger Abend wird. Ich kann dir nicht versprechen, dass dieser Abend so gut wird wie mein Programm, an dem ich gearbeitet habe und bei dem ich 100% weiß, was ich da erzähle.
Was glaubst du denn, was erwarten die Menschen, die in deine Programme gehen?
Politik, Witze über Kinder, glaube ich, ist oft so eine Erwartungshaltung.
Witze über Kinder?
Ja. Und ich glaube auch, ja, ich glaube Haltung und so ein bisschen, ja, ich glaube, das erwarten die.
Ich habe so ein bisschen durchgesäppt durch Programme und bin natürlich an einer Stelle hängen geblieben, die was mit Stadt und Land zu tun hat, weil das ja auch das Thema unseres Podcasts ist. Mhm. Weil wir uns jetzt hier auch so ein bisschen mit Landleben beschäftigen, ne? Mit Gemüseanbau. Du, ich weiß nicht, ob das eine echte Begebenheit ist oder ob du dir das ausdenkst. Du sprichst über deinen Sohn, glaube ich, der aus dem Fenster guckt.
Mhm.
Und eben dann nicht sagt zu einer, ich versuche den Stichwort zu geben, damit du weißt, was ich meine,
zu einer
Pfütze, sondern eben jetzt, seitdem er auf dem Land lebt, andere Assoziationen hat, was das Thema Wetter angeht. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, vielleicht kannst du es einmal sagen.
Genau, also der Witz geht so, dass wir Leute in der Stadt besuchen und die sehen, dass es draußen regnet und die Kinder sagen, ja, wir dürfen Netflix gucken, weil klar ist, wir gehen jetzt ja nicht raus, es regnet in der Stadt, niemand will da raus. Und mein Sohn guckt aus dem Fenster und es regnet und sagt, hoffentlich kriegen die den Mais rechtzeitig rein. Und das ist alles, was ich über meine Kinder erzähle, sind nicht wirklich meine Kinder. Also ich erzähle nichts auf der Bühne von meinen Kindern, so wie die sind, sondern das sind dann meine Bühnenkinder. Also die Kinder, die ich mir ausgedacht habe, die ich da auf der Bühne habe. Und einige Sachen, die ich erzähle, sind irgendwie angelehnt an, es gibt mal Sachen, dass meine Kinder irgendwas Lustiges sagen und ich denke, ah, guck mal, das wäre doch lustig, wenn er nicht das gesagt hätte, sondern wenn er das so in der Situation gesagt hätte. Das heißt, natürlich ist die Situation nicht 1:1 so passiert. Aber da das den Leuten egal ist und die einfach irgendwann davon ausgehen, Moritz erzählt auf der Bühne, privat von seinen Kindern habe ich irgendwann angefangen zu sagen, gut, dann höre ich auf, über meine Kinder zu sprechen. Wenn Leute nicht verstehen, dass es nicht meine echten Kinder sind und irgendwann meine echten Kinder damit konfrontiert sind, dass Leute glauben, dass meine Bühnenkinder die sind, dann muss ich damit aufhören zwangsweise.
Gab es da schon mal ein Feedback deinen Kindern gegenüber? Dass jemand was in deinem Bühnenprogramm gehört hat und ihnen das fälschlicherweise so zugeschrieben hat?
Ja, es gab die Situation, dass Eltern in der Schule mit ihren Kindern Sachen von mir sich angeguckt haben und die Kinder dann, glaube ich, meine Kinder ja nicht wirklich angesprochen haben, aber wo ich irgendwie wusste, ah, okay, jetzt haben andere Kinder was gesehen aus meinem Programm und meine Kinder kennen meine Programme nicht, weil ich mache keine Kinderprogramme. Also jetzt, ich könnte denen das jetzt zeigen und das alles erklären, aber drei Viertel von dem ist absolut nicht kindgerecht. Deswegen, warum sollten die meine Programme gucken? Deswegen denke ich auch, warum gucken Erwachsene mit ihren Kindern meine Programme? Das ist einfach auch nur krank. Aber das ist deren Entscheidung. Und nee, noch wurden die nicht so konfrontiert. Und irgendwann müssen die auch gucken, damit ich denen klar machen kann, guck mal, das habe ich früher gemacht. Das könnte sein, dass Leute das auch gesehen haben. Ich habe meinen Kindern schon erklärt, dass ich über Kinder spreche auf der Bühne und dass das, was ich da erzähle, nichts mit denen im
nichts
echten
mit
Leben
ihnen
zu tun
hat. Wo holst du dir denn deine Inspiration für die Programme, wenn du sie dir nicht aus deinem Alltag holst, von deinen eigenen Kindern?
Ich glaube, ich hole sie schon aus meinem Alltag, aber es sind immer...
Du drehst es weiter, oder?
Ja, es sind immer schlechte Gefühle, aus denen ich meine Inspiration hole.
Schlechte Gefühle?
Ja, also Angst oder Frustration oder Wut oder ganz viel Traurigkeit, Überforderung, Depression. Und das ist mein Abwehrmechanismus dagegen oder auch meine Bewältigungsstrategie ist dann, diese Gefühle zu nehmen und da irgendwas Lustiges draus zu machen. Das ist mein Schutzschild dagegen.
Über Depression sprichst du ganz offen, ne? Auch auf der Bühne. Ich würde dich eigentlich gerne was anderes fragen, weil du gerade meintest, dass du das aus Wut holst.
Ja, auch.
Bist du ein wütender Mensch? Hast du viel Wut in dir?
Ja, es wird weniger, weil Wut bei mir auch oft das erste Gefühl ist, das entwickelt wurde aus irgendwas anderem. Also anstatt traurig zu sein, war ich dann wütend. Oder anstatt zu mir selber zuzugeben, ich bin komplett überfordert, war ich dann wütend. Oder anstatt, dass ich denke, oh, ich habe echt Angst, war ich einfach wütend. Weil Wut immer ein Gefühl ist, das dich automatisch stärker macht, als du eigentlich bist.
Das lenkt dir auch ab, ne? Von dem eigentlichen Problem.
Genau. Und du musst dich nicht schwach fühlen, sondern wütend. Und wenn du wütend bist, hast du meistens den Ausweg von, ja, ja, gut, aber ich bin ja auch wütend, weil die und die Person ist schuld. Und nicht irgendwas, also nicht irgendwas, worum ich mich kümmern muss, sondern ich bin wütend auf irgendeinen Zustand oder auf irgendeine Person und dann brauche ich nichts anderes sein.
Und warum wird das besser im Sinne von, warum bist du weniger wütend jetzt, je älter du wirst?
Weil ich...
weil du mehr reflektierst?
Weil ich mehr Therapie gemacht habe, ja. Und weil ich mehr selber reflektiere. Und weil ich mich nicht mehr mit so vielen Sachen beschäftige. Also ich habe eine Zeit lang jeden Montag und jeden zweiten Donnerstag ein politisches Video veröffentlicht. Und das heißt, ich musste immer nonstop mich mit Politik beschäftigen, sei es international oder auch national. Und wenn man das liest und dass der Job ist, sich jeden Tag damit zu beschäftigen, dann darüber eine Meinung zu bilden, diese Meinung zu äußern und dann die nächsten zwei Tage damit beschäftigt zu sein, die Wut und die Meinungen und die Deklassierung von anderen Menschen sich durchzulesen und das dann selber zu löschen, wenn es zu doll ist und sich das alles durchzulesen, dann ist irgendwann das einzige Gefühl, das einen schützt, noch Wut.
Was macht dich am meisten wütend, wenn du dir die, wie du sagst, nationale und internationale Politik anguckst? Wenn du Nachrichtensendungen siehst?
Ich glaube, es ist gar nicht mehr so viel Wut, sondern ich bin schon den nächsten Schritt gegangen. Es ist einfach nur noch Resignation. Also ich glaube, am Anfang, als ich dann realisiert habe, ah, okay, Deutschland ist ein Land, in dem es den Nationalsozialismus gab. Da leben immer noch Menschen, deren komplette Familie von Deutschen vergast wurde. Und 2015 fing es an, dass Leute gesagt haben, du, vielleicht wählen wir eine, vielleicht wählen wir die AfD, vielleicht wählen wir einfach so eine rechtsextreme Partei. Da war ich extrem wütend. Weil ich gedacht habe, du kannst doch nicht die Information haben und dann zu dem Schluss kommen, dass das so eine gute Idee ist, das nochmal zu machen oder nur im entferntesten 1 Zentimeter in die Richtung zu gehen. Das war auch die Phase, in der ich gemerkt habe, krass, es gibt den Klimawandel. Also man wusste, das gibt es schon. Es gibt diesen Klimawandel und sämtliche ExpertInnen sagen, wir müssten jetzt was machen.
Ja, es gibt ja auch Menschen auf der Welt, die sagen, den gibt es gar nicht,
ja,
den Klimawandel.
Ja, aber mit denen kann ich mich nicht beschäftigen.
Okay, also die blendest du komplett aus.
Am Anfang nicht. Am Anfang habe ich gedacht, hä, aber wenn ich dir die Fakten nenne, dann musst du doch merken, dass das gibt.
Donald Trump gemerkt, hat andere Fakten.
Ja, genau. Und das sind Donald Trump ist das oberste Beispiel, aber da gibt es so viele Menschen, die dir sagen, ja, das ist Quatsch, das hat sich jemand ausgedacht. Und erst habe ich angefangen zu versuchen, das mit diesen Menschen zu besprechen. Und dann habe ich gemerkt, ja, das ist halt wirklich komplette verlorene Lebensmühe. Ich kann da anfangen, wo wir uns darüber unterhalten, oh, was sind die besten Maßnahmen dagegen? Aber ich kann nicht einsteigen bei, gibt's das oder gibt's das nicht? Und dann habe ich gedacht, okay, das lasse ich. Und dann war ich kurz erleichtert, weil es gab wann war die letzte Wahl? 2021? Ich glaube ja. Also die letzte Bundestagswahl, war das Thema Nummer eins. Dieses ganze Jahr davor in allen Medien, bei allen Menschen, auch in meinem privaten Umfeld, auch bei allen Parteien wir müssen irgendwas machen mit dem Klimawandel. Und diese Zeit, wo das voll wichtig wurde, fiel zusammen mit der Zeit, wo wir noch mal ein bisschen mehr CO2-Ausstoß hatten. Und da war ich extrem wütend darüber, bis ich gemerkt habe, okay, das ist wohl einfach, das bringt alles gar nichts, das ist wohl einfach vorbei. Vielleicht arrangiere ich mich damit und lasse diese Hoffnung ziehen, dass das irgendwie noch sich verändert. Aber, und seitdem bin ich nicht mehr so wütend, muss ich sagen. Weil ich denke,
kann man aus dem Gefühl von Resignation noch genug Kraft schöpfen, um auf der Bühne kreativ zu sein?
Ja, voll. Also ich glaube, noch mehr.
Warum noch mehr?
Weil wenn ich einmal akzeptiere, dass das hier alles zu Ende ist, dass das hier alles Stück für Stück zu Ende geht.
Das heißt, du hast einen fatalistischen Ansatz jetzt. Ja. Es geht alles den Bach runter.
Es geht alles zu Ende.
Und ich mache das Beste draus? Oder?
Ja, ist nur die Frage, auf welche Art und Weise das zu Ende geht. Und es gibt extrem viele Szenarien, wie das alles zu Ende geht. Aber was ich machen kann, ist, ich kann in meinem Umfeld für Sachen sorgen. Weil ich dann merke, ich fühle mich besser damit. Die Menschen, die ich unterstütze, fühlen sich besser damit. Und ich glaube, das meiste von, das müsste man machen, ist sehr theoretisch und geht an jeder Lebenswirklichkeit vorbei. Also alle würden unterschreiben, wir bräuchten vor allem viel Klimaschutz. Aber wenn du vorschlägst, lass doch nur am Freitag in der Kantine kein Fleisch anbieten, dann verlieren die Grünen 20% und sind nicht mehr wählbar.
Das ist nicht ohne, was dann passiert, ne, wenn du solche Forderungen erhebst.
Und manchmal ist es wirklich Empörung und manchmal ist die einfach künstlich. Also es gibt Lobbygruppen und ganz viel von dem, was uns eingesickert wurde als, aber so ist das und das ist alternativlos, ist nicht wissenschaftlich, sondern das ist einfach von Lobbygruppen. Also zum Beispiel die Idee, jeder Einzelne muss auf die Umwelt achten und dann schaffen wir das, ist wissenschaftlich gesehen, das ist in den meisten Fällen Quatsch. Ob ich jetzt persönlich mein Licht ausschalte, ist voll wichtig, wenn wir alle uns daran halten, aber das ist nicht das Problem mit dem Umweltschutz. Sondern dass die größten 10 Konzerne einfach die komplette Welt ruinieren mit ihren Wirtschaften, ist eigentlich viel bedeutsamer. Deswegen haben die größten 10 Konzerne irgendwann Anfang der 50er angefangen zu sagen, lass doch den Leuten erklären, dass die sich um die Umwelt kümmern müssen, weil das ist das Wichtigste, dass jeder Einzelne anpackt. Diese Idee kommt von Thinktanks, von ExxonMobil, einem der größten Ölkonzerne aller Zeiten. Und Shell. Daher kommt diese Idee, den Leuten das aufzubürden, zu sagen, ihr müsst darauf achten, dass ihr euch gut verhaltet, dann retten wir die Umwelt.
Wir kommen jetzt zum dritten Teil unseres Podcastes. Und dieser dritte Teil heißt Tiefer graben mit Acker. Weil Acker möchte ja genau wie du die Herausforderungen an der Wurzel packen, wobei sich Acker vor allen Dingen aufs Gemüse konzentriert und aufs Gemüsewissen und nicht so auf den systemischen und politischen Gedanken. Und weil das so ist, gibt es die Gemüseakademie, das Bildungsprogramm von Acker. Was es damit genau auf sich hat, das kann uns jetzt keiner besser erklären als Acker-Gründer Christoph Schmitz. Bitteschön.
Tiefer graben mit Acker. Wir bei Acker sind überzeugt. Nachhaltige Bildung ist für die Zukunft unserer Gesellschaft essentiell. Woher kommt das Essen auf unseren Tellern? Was macht eine nachhaltige Ernährung aus? Und wie hängt die Gesundheit der Natur mit unserer eigenen zusammen? Viele Menschen und vor allem Kinder können diese Fragen nicht beantworten. Genau das wollen wir ändern. Doch nachhaltiges Handeln lernt man nicht aus Büchern. Man muss es erleben. In unserem Bildungsprogramm Ackerracker und Gemüseakademie bringen wir deshalb Kita- und Schulkinder auf den Acker. Mit den Händen in der Erde erfahren die Kinder, wie aus kleinen Samen und Pflänzchen knackiges Gemüse wird. Und wie viel Arbeit, aber auch Spaß das Ganze macht. Das Schöne daran, beim Ackern wächst nicht nur das Gemüse, sondern auch Wissen, Zusammenhalt und jede Menge Begeisterung. Die Lehrkräfte und ErzieherInnen brauchen übrigens keine gärtnerische Vorerfahrung. Sie erhalten tatkräftige Unterstützung von unseren Ackercoaches, vor Ort und in vielfältigen Fortbildungen. Außerdem haben wir eine digitale Lernplattform entwickelt, die die PädagogInnen über das ganze Jahr begleitet. Apropos Pädagoginnen, diese erreichen wir bereits in ihrer Ausbildung. In unserem Hochschulprogramm Campus Akademie ackern wir mit angehenden Lehrkräften und ErzieherInnen. Bis heute haben mehr als 300.000 Kinder sich mit uns die Hände dreckig gemacht. Und es sollen noch viele, viele mehr werden. Bis 2030 wollen wir, dass jedes Kind die Möglichkeit bekommt, mit allen Sinnen zu erleben, woher das Essen auf unseren Tellern kommt. Für eine Generation, die weiß, was sie isst.
Das würde ich zum Beispiel subventionieren. Also wirklich als Kommunalpolitiker, weil wir an der Schule haben das, wir haben so einen Schulgarten und da gibt es dann Leute, die bringen das den Kindern bei und die machen das da. Aber das gibt es an voll vielen Schulen halt nicht. Also ich finde, das ist so viel wichtiger zu lernen. Bei uns auch nicht. Bei uns gab es eine große Betonfläche, das war der Schulhof.
Richtig. Schöne versiegelte Fläche.
Genau.
Und da wurde gespielt, gefälligst.
Ja, genau, so wurde das gemacht. Aber es ist eigentlich voll schlau. Also du kannst ja eben nicht von jedem Haushalt erwarten, ey, zeig mal den Kindern, wie man mit Gemüse umgeht, sondern das ist was eine Schule machen sollte. Ja, und das ist natürlich, muss das dann aber passen in so einen Stundenplan. Und dafür muss dann Platz gemacht werden.
Richtig.
Also wenn ich irgendwann Diktator werde, werde ich auch den Bildungsplan umstellen müssen wohl. Und so viele Stellen.
Du hast eine ganz schöne To-Do-Liste. Also haben wir jetzt schon ermittelt, dass die echt lang ist. Hast du das Gefühl, ich meine, wir reden ja hier über Bildungsprogramme, ne, auch für Kinder, die Gemüseakademie. Hast du das Gefühl, du hast auch was gelernt in diesem Podcast?
Ja, also ein, zwei sehr praktische Sachen, wie das mit den Tomaten zum Beispiel. Was über Kohl habe ich gelernt?
Ich hänge immer noch an den Spazierstöcken. Ja, und den Latten krass, aus Kohl. Ich bin mir,
also du kannst dir sicher sein,
dass ich das überhaupt stimmt.
Ich werde das auf jeden Fall später nachgucken, weil ich denke, das ist ja mal geil als, vielleicht mache ich daraus ein Dach als Schuppendach.
Ich habe auch gedacht, warum eigentlich Red, warum nicht Kohl auf die Dächer?
Richtig geil, ey. Doch, ich habe was schon, aber ich glaube, was ich vor allem auch über mich, also man lernt immer was über sich, finde ich, in so einem Gespräch.
Was hast du gelernt über dich?
Dass ich bin in den letzten Wochen und Monaten dogmatischer geworden. Aber es gab so einen Wechsel. Also ich glaube, vor 3 Jahren war ich so ohnmächtig. Also ich war so ohnmächtig.
Ganz am Anfang warst du wütend, hast du gesagt. Dann war die Resignationsphase und jetzt?
Genau, ich war ohnmächtig, ob des Klimawandels und des ganzen Politik. Dann war ich wütend, dann war ich so ein bisschen resigniert. Und jetzt mag ich so ein bisschen sticheln und zündeln. Also auch das, was ich eben gesagt habe. Ich weiß, dass wenn man das sagt, dann gibt es eine Horde von Menschen, die sagen, naiv, wie dumm, das ist eine dumme Sau. Und dann kriege ich wieder Morddrohungen, aber... Das sind alle, ich weiß es nicht. Ich fange an, mich mit den Sachen mehr zu beschäftigen, obwohl ich weiß, dass es alles nie was wird. Obwohl ich weiß, wir leben im Kapitalismus, das wird hier nie Anarchosyndikalismus geben. Weiß ich, gibt es nicht. Gibt es in Österreich ab und zu mal. Weiß ich. Und trotzdem ist es mega spannend, sich damit zu beschäftigen. Und sei es nur, um so eine Antwort zu haben, wenn jemand sagt, ja, was ist denn die Alternative, sagen zu können, naja, guck mal, das ist die Alternative, bei der man weiß, dass es funktioniert, das könnte man machen.
Ich finde das so schön, dass wir ein Land sind, in dem man seine Meinung äußern darf,
frei. Absolut.
Und deswegen finde ich es auch gut, dass du das hier in diesem Podcast getan hast, auch wenn vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer dir zustimmen würden und dir vielleicht auch bei dem einen oder anderen Punkt vehement widersprechen würden. Vielleicht gibt es auch ganz viele, die sagen, genau so sehe ich es auch. Und wenn der Moritz mal eine Partei gründet, dann bin ich aber dabei.
Ja,
das könnte auch passieren.
Das wird nicht passieren. Aus dem einfachen Grund, dass ich weiß, ich kenne ein paar PolitikerInnen und die arbeiten so dermaßen viel, dass da nichts ist für Familie noch an Zeit. Ich habe schon gedacht, bei meiner Comedy-Karriere, nee, also Familie ist 80% von dem, was mir wichtig ist. Wenn ich mich entscheiden muss zwischen, ich mache wirklich Karriere oder ich bleibe zu Hause, bleibe ich zu Hause. Und bei Politik ist das ja noch viel schlimmer als bei Comedy.
Und du hast ja auch so ein schönes Zuhause. Und ich sehe durch die Scheiben, dass deine Frau zurückgekehrt ist, die sich jetzt im Haus aufhält, weil sie uns, glaube ich, hier draußen im Garten nicht stören möchte. Und deswegen sage ich jetzt einfach vielen Dank, Moritz. Moritz Neumeier war
das,
Gast in diesem Auf dem Acker-Podcast. Toll, dass wir in deinen Garten kommen durften.
Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der Acker-Podcast auf dem Acker. In 2 Wochen stehen wir in einem anderen Garten und treffen einen neuen Gast zum Gespräch über Gemüse und Nachhaltigkeit und die Themen, die unser Gast dann mitbringt. Wer das sein wird, das erfahrt ihr in der Acker-Community auf Instagram. Am besten ihr folgt dem Kanal jetzt direkt, dann verpasst ihr auch nichts. Abonniert diesen Podcast auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App und hinterlasst uns eine Bewertung oder einen Kommentar. Vor allen Dingen Moritz freut sich über euer Feedback.
Ja,
ihr könnt auch schreiben an podcast@acker.co. Und wenn ihr Lust habt, Acker oder diesen Podcast auch mal live zu erleben, dann kommt am 29. oder 30. August in die Malzfabrik in Berlin. Wir laden zum großen Acker-Jubiläumsfest ein. 10 Jahre Acker feiern wir. Mehr Infos bekommt ihr unter dem Link in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören und tschüss.
Auf dem Acker ist eine Produktion von Pool Artists und Acker. Idee, Projektleitung und Redaktion Acker, Linda Krieg und Ronja Auerbacher. Redaktionelle Mitarbeit Acker, Christoph Schmitz und Thomas Gladis. Executive Producers Pool Artists, Maria Lorenz Buckelberg und Frieda Morische. Projektleitung Pool Artists, Paula Georgi. Redaktionelle Beratung Lisa Hertwig. Aufnahme Jona Rösch und Charlotte Steinbach. Postproduktion Maria Swidrig und Christian Küker.